Am 10. September 25 letztes Jahr, da wurde Charlie Kirk ermordet, weil er seine konservativen Überzeugungen zum Thema Transgender öffentlich debattiert und verteidigt hat. Und nach seinem Tod hat der US-Präsident Trump Folgendes über Charlie Kirk gesagt: Kirk hat seine Gegner nicht gehasst, sondern das Beste für sie gewollt, sagte Trump. Da war ich anderer Meinung als Charlie. Ich hasse meine Gegner und wünsche ihnen nicht das Beste. Und mit diesen Worten hat Donald Trump einen sehr entscheidenden Unterschied festgestellt zwischen einem gläubigen Menschen und einem ungläubigen Menschen. Jesus sagt uns genau das in der Bergpredigt, dass Christen sich dadurch, wie sie mit ihren Feinden umgehen, von der Welt unterscheiden und damit einen krassen Gegensatz zur Welt darstellen oder darstellen sollen. Und über diesen Text wollen wir jetzt einmal genauer nachdenken. Ich lese uns dazu den Predigttext aus Matthäus Kapitel 5, Abvers 43. Matthäus 5, Abvers 43. Ihr habt gehört, dass gesagt wurde, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr euch als Söhne eures Vaters erweist, der in den Himmeln ist. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über das Böse, über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr etwas Liebes tut denen, die euch stets lieben, welchen Lohn habt ihr? Tun nicht auch die Zolleinnehmer dasselbe? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr Überragendes? Tun nicht auch die Heiden dasselbe? Ihr sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Vor zwei Sonntagen haben wir über die Verse 38 bis 42 nachgedacht. Wir befinden uns hier in der Bergpredigt, in der Jesus von Vers 17 bis Vers 48 das Gesetz auslegt. Und wir haben in den vorangehenden Versen gesehen, wie Jesus ein Gesetz nach dem anderen ausgelegt hat. Und er hat mit jedem Gesetz oder mit jeder Auslegung eine falsche Interpretation der Pharisäer und Schriftgelehrten korrigiert. Die Pharisäer haben den Anspruch des Gesetzes und damit den Anspruch Gottes reduziert. Und Jesus hat in Kapitel 5, Vers 20 gesagt, denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht übersteigt, werdet ihr keineswegs in die Königsherrschaft der Himmel eingehen. Und dann zeigt Jesus mit jedem einzelnen Gebot, welches er auslegt, wie unsere Gerechtigkeit, die der Pharisäer und Schriftgelehrten übertreffen muss. Und Jesus beendet diesen Abschnitt, wo er einzelne Gesetze auslegt, mit Vers 48, damit, dass er sagt, dass wir vollkommen sein sollen, wie unser Vater im Himmel vollkommen ist. Jesus hat also mit den vorangehenden Versen gezeigt, wie wir jedes einzelne dieser Gebote vollkommen erfüllen. Die Pharisäer haben dieses vollkommene Gesetz reduziert und Jesus zeigt, wie der Anspruch des Gesetzes vollkommen erfüllt wird. Und damit sagt Jesus, dass wir genau diese vollkommene Gerechtigkeit benötigen, um Teil der Königsherrschaft zu werden. Und mit dieser korrekten Auslegung des Gesetzes erfüllt Jesus damit exakt die Funktion des Gesetzes. Jesus stellt die vollkommene Erfüllung des Gesetzes dar, um diesem selbstgerechten Volk zu zeigen, dass sie Gottes Gesetz eben nicht in vollkommener Weise erfüllen. Sie haben das Gesetz reduziert, sodass sie sie haben die Latte so weit runtergelassen, dass sie drüber springen konnten. Aber die Latte ist nicht da unten, sie ist ganz weit oben, sodass kein Mensch da hinüberspringen kann. Und an diesem Punkt muss das Volk oder werden wir vom Gesetz überführt, sodass wir erkennen, dass wir Gottes vollkommenen Maßstab nicht erfüllen. Und an diesem Punkt, wo wir vom Gesetz überführt sind, dass wir Gottes Maßstab nicht erfüllen, an diesem Punkt erst wird für uns Menschen Erlösung notwendig. An diesem Punkt erkennen wir, dass wir vollkommene Gerechtigkeit benötigen, um Teil der Königsherrschaft zu sein. Wir erkennen, dass wir von Gott Gerechtigkeit benötigen, dass wir Jesu Gerechtigkeit benötigen. Und wir sehen in diesem Abschnitt, wie Jesus dem Standard des Judentums damals, dem stellt er seinen Standard gegenüber. Wir lesen immer wieder die Aussage, ihr habt gehört, dass zu euch gesagt wurde, ich aber sage euch. Und damit stellt Jesus jedes Mal dem Standard des damaligen Judentums den Standard des Königreichs, seines Königreichs gegenüber. Im Judentum haben sich die Männer wegen aller möglichen Ausreden von ihren Frauen scheiden lassen. Im Judentum haben sie Böses mit Bösem vergolten und sie haben das alles noch mit dem Gesetz legitimiert. Und so hat Jesus immer wieder das Reich der Rabbiner, das Reich der Pharisäer seinem Reich gegenübergestellt. Und wir werden mit dem Gesetz, was wir uns heute betrachten, diesen Abschnitt abschließen, wo Jesus das Gesetz auslegt. Wir haben vor 2 Sonntagen gesehen, wie die Pharisäer das Gesetz Auge um Auge, Zahn um Zahn missbraucht haben, um sich persönlich zu rächen. Wir haben gesehen, dass dieses Gesetz nicht dem einzelnen Bürger in die Hand gegeben wurde, sondern dem Gericht. Und dann hat Jesus jedes einzelne dieser Gebote oder dieser Aussagen der Pharisäer aufgegriffen und er hat ihnen gezeigt, wie wir auf das Böse reagieren sollen, wie wir dem Bösen nicht widerstehen, sondern wie wir mit Gutem auf das Böse reagieren. Er hat uns gezeigt, wie wir auf das Böse in Weisheit und in Würde reagieren. Und jetzt in den folgenden Versen ab Vers 43 behandelt Jesus im Prinzip dasselbe Thema, wenn Jesus uns dazu auffordert, unsere Feinde zu lieben, also denen Liebe zu erweisen, die uns Böses tun. Und wie die letzten Male auch, werden wir uns jetzt zuerst einmal damit beschäftigen, was dieses Gesetz oder dieses Gebot, welches hier von den Pharisäern zitiert wird, was dieses Gebot im Gesetz, im Kontext des Alten Testaments bedeutet. Dann werden wir sehen, was die Pharisäer daraus gemacht haben, wie sie das quasi verdreht haben. Und dann werden wir sehen, was dieses Gebot in unserem Kontext heute bedeutet. Wir beginnen also mit Vers 43, wo Jesus wieder zitiert, was die Rabbiner der damaligen Zeit gelehrt oder behauptet haben. Und Jesus hat dort gesagt, ihr habt gehört, dass gesagt wurde, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Das war die Aussage der Rabbiner, der Pharisäer und Schriftgelehrten. Und wir erkennen aus dieser Aussage sehr eindeutig, um welches Gebot oder um welches Gesetz es hier geht. Diese Aufforderung, unseren Nächsten zu lieben, die finden wir so wortwörtlich im Alten Testament in 3. Mose 19, 3. Mose 19, Vers 18. Und ich lese uns mal 2 Verse aus diesem Gesetz vor, den Vers 17 und den Vers 18. Also 3. Mose 19, Vers 17 und 18. Da steht: Du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen. Du sollst deinen Nächsten ernstlich zurechtweisen, damit du nicht seinetwegen Schuld trägst. Du sollst dich nicht rächen und den Kindern deines Volkes nichts nachtragen, sondern du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und jetzt denken wir einmal kurz über diese Aussagen nach, was diese Verse bedeuten. Wenn wir diese 2 Verse jetzt einmal mit dem vergleichen, was die Pharisäer und Schriftgelehrten da behauptet haben, dann fällt uns sofort auf, dass die Rabbiner einen gewissen Teil weggelassen haben und einen gewissen Teil hinzugefügt haben. Hier steht nämlich im Gesetz, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das haben die Pharisäer so nicht zitiert, sondern sie haben gesagt, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Aber dieses Gebot im Vers 17, das beginnt mit den Worten, du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen. In diesen zwei Versen sagt Gott uns also durch Mose, du sollst deinen Nächsten zurechtweisen, damit du nicht seinetwegen Schuld trägst, und du sollst dich nicht rächen. Und diese Aussagen in diesen zwei Versen, sie zeigen uns, dass es hier um eine Situation geht, in dem mein Nächster oder mein Bruder mir etwas Böses getan hat. Und für dieses Böse soll ich meinen Bruder zurechtweisen, für dieses Böse soll ich mich nicht rächen. Ich soll meinen Bruder für dieses Böse nichts nachtragen, sondern du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das heißt, es geht in diesen zwei Versen um den Kontext, mein Bruder oder mein Nächster hat mir etwas Böses getan, ich soll ihn dafür zurechtweisen, aber ich bin eigentlich geneigt, mich zu rächen, ich bin geneigt, ihm das jetzt nachzutragen, aber Gott sagt in diesen Kontext hinein, nein, das sollst du nicht tun, sondern du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Gott gebietet hier den Bruder, der mir etwas Böses getan hat, nicht zu hassen, sondern ihn zu lieben wie mich selbst. Und damit beinhaltet dieses Gebot der Nächstenliebe auch die Liebe zu den Menschen, die mir etwas Böses getan haben, und damit beinhaltet dieses Gebot in 3. Mose 19 die Feindesliebe. Mose, er verwendet hier das Wort Bruder oder Nächster austauschbar. Das Wort Bruder, das meinte im damaligen Kontext einen Israeliten, also einen Volksgenossen. Sie haben sich alle untereinander als Brüder bezeichnet. Das Wort Nächster, das ist ein noch etwas weiterer Begriff. Das meint jeden Menschen, mit dem ich so im Alltag zu tun habe, den ich treffe. Und das muss nicht ein Bruder oder ein Israelit sein, sondern das kann ein Mensch, egal welcher Herkunft, sein. Und damit müssen wir sagen, dass dieses Gebot, den Nächsten zu lieben, das bezieht sich grundsätzlich auf alle Menschen. Egal, ob das jetzt ein Bruder aus dem Volk ist, ein Israelit oder jemand anderer Herkunft. Es ist auch egal, ob dieser Nächste oder Bruder mir wohlgesonnen wird, ist, ob das mein Freund, mein Kumpel ist oder ob er mir Feind ist, ob er mir etwas Böses getan hat. Gott hat mit diesen zwei Versen den Israeliten geboten, nicht nur die Menschen zu lieben, die ihnen wohlgesonnen sind, sondern auch die ihnen nicht wohlgesonnen sind, die zurechtgewiesen werden mussten. Und wenn wir jetzt allein mit diesem Verständnis dieser zwei Verse oder dieses Gebotes nochmal dieses Zitat von den Rabbinern lesen, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen, dann erkennen wir schon vielleicht, was für eine Hintertür die Pharisäer sich da gebastelt haben, indem sie diesem Gebot diese Aussage hinzugefügt haben, du sollst deinen Feind hassen. Die Rabbiner, die haben zu der damaligen Zeit angefangen, an diesem Wort Nächster herumzufeilschen oder dieses Wort irgendwie umzudeuten. Sie haben sich gefragt, ja, wer ist denn mein Nächster? Und allein diese Aussage, die Jesus hier von den Rabbinern zitiert, sie sagt uns, dass sie ihren Feind nicht als ihren Nächsten gesehen haben. Ja, den Nächsten lieben, aber den Feind hassen. Also mein Feind ist nicht mein Nächster. Das war das Denken der Menschen oder der Pharisäer damals. Meine Nächsten sind also nur die, die mir wohlgesonnen sind, die meine Freunde sind, vielleicht zu meiner Familie gehören. Und damit haben sie Gottes Gebot, den Nächsten zu lieben, nur auf die Menschen beschränkt, mit denen sie gut standen. Ein Text aus dem Neuen Testament, der zeigt uns sehr gut, wie die Gesetzesgelehrten damals dieses Wort Nächster für sich einfach umgedeutet haben. Und dieser Text aus dem Neuen Testament, das ist das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Ich möchte dieses Gleichnis einmal vorlesen, weil wir darin sehr schön sehen, wie die Menschen oder die Pharisäer damals mit diesem Begriff ein Wortspiel gemacht haben. Lukas 10 ab Vers 25. Lukas 10 ab Vers 25, da lesen wir: Und siehe, ein Gesetzesgelehrter trat auf, versuchte ihn und sprach: Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und er sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Wie liest du? Er aber antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Er sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet. Tu das, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus: Und wer ist denn mein Nächster? Da erwiderte Jesus und sprach: Es ging ein Mensch von Jerusalem nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und liefen davon und ließen ihn halbtot liegen, so wie er war. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und als er ihn sah, ging er auf der anderen Seite vorüber. Ebenso kam auch ein Levit, der in der Gegend war, sah ihn und ging auf der anderen Seite vorüber. Ein Samariter aber kam auf seiner Reise in seine Nähe, und als er ihn sah, hatte er Erbarmen. Und er ging zu ihm hin, verband ihm die Wunden und goss Öl und Wein darauf und hob ihn auf sein eigenes Tier, führte ihn in seine Herberge und pflegte ihn. Und am anderen Tag, als er fortzog, gab er dem Wirt 2 Denare und sprach zu ihm: Verpflege ihn, und was du mehr aufwendest, will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Welcher von diesen dreien ist deiner Meinung nach nun der Nächste dessen gewesen, der unter die Räuber gefallen ist? Er aber sprach: Der, welcher die Barmherzigkeit an ihm geübt hat. Da sprach Jesus zu ihm: So geh du hin und handle ebenso. Dieser Gesetzesgelehrte, er fragt hier Jesus, was er tun soll, um das ewige Leben zu erben. Und dann sagt er selber auf die Frage nach dem Gesetz, die Jesus ihm stellt, dass ich meinen Nächsten lieben muss wie mich selbst. Und Jesus sagt dann ganz einfach: Mach das und dann wirst du leben. Und dann sagt uns Lukas hier, dass dieser Typ sich selbst rechtfertigen möchte. Also er möchte jetzt Jesus zeigen, dass er dieses Gebot einhält: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und er stellt dann diese Frage: Ja, wer ist denn mein Nächster? Und allein diese Rückfrage an Jesus, sie impliziert schon, dass dieser Pharisäer denkt: Also die Menschen, die meiner Meinung nach meine Nächsten sind, die liebe ich wie mich selbst. Und um das von Jesus jetzt bestätigt zu hören, stellt er Jesus diese Frage: Ja, wer ist denn mein Nächster? Und auf diese Frage hin gibt Jesus ihm dann dieses Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Also Jesus erzählt ihm dieses Gleichnis, um ihm zu zeigen, wer sein Nächster ist. Und dann zeigt Jesus diesem Mann mit diesem Gleichnis, dass seine Definition von Nächster nicht korrekt ist. Dieser Mann hat wie alle anderen damals gedacht, dass sein Feind nicht sein Nächster ist. Und es gibt Jesus ihm ein Beispiel von einem Mann, der aus Jerusalem hinabkommt. Er kommt sehr wahrscheinlich vom Tempel, woraus wir schließen können, dass das ein Jude gewesen ist, der gerade vom Tempel kommt. Der wird dann von Räubern überfallen und der Samariter sieht ihn und er erbarmt sich über ihn und er versorgt ihn. Und wir müssen wissen, die Samariter, das sind Feinde der Juden gewesen. Sie haben nicht miteinander gesprochen. Und Jesus, er überführt diesen Gesetzesgelehrten mit diesem Gleichnis dahin, dass er sagt, dass dieser Samariter, der ist sein Nächster gewesen. Der Samariter ist der Nächste dieses verwundeten Juden gewesen. Das erkennt der Gesetzesgelehrte nach diesem Gleichnis von Jesus. Und Jesus, er überführt diesen Gesetzesgelehrten damit, dass er sagt, dieser Samariter ist der Nächste des Juden gewesen, womit Jesus ihm vom Prinzip her sagt, dein Feind ist auch dein Nächster. Du sollst nicht nur deine Freunde lieben, du sollst nicht nur die lieben und nicht nur denen Gutes tun, die dir wohlgesonnen sind, sondern du sollst auch die Samariter lieben wie dich selbst. Jesus beendet dieses Gleichnis mit der Aufforderung, geh hin und tue desgleichen. Heißt, mach es genauso wie dieser Samariter an den Juden gemacht hat, so sollst du es an den Samaritern tun. Der Samariter war dem Juden verfeindet und er ist trotzdem barmherzig gegen ihn gewesen. Und genau dazu fordert Jesus diesen Gesetzesgelehrten auf. Genauso wie Jesus damals diesem Gesetzesgelehrten davon überführt hat, dass sein Feind sein Nächster ist, genauso lehrt Jesus das auch in der Bergpredigt hier. Er lehrt den Jüngern hier dieselbe Wahrheit. Und Jesus entgegnet dann im Vers 44 auf diese Lehre der Rabbiner oder Pharisäer und sagt, ich aber sage euch. Also Pharisäer und Rabbiner sagen, deine Nächsten lieben, deinen Feind hassen. Jesus sagt, ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Die Pharisäer haben also 3. Mose 19, Vers 18 umgedeutet und gesagt, hasse deine Feinde. Und Jesus entgegnet dem und sagt, liebt eure Feinde. Und damit hat Jesus wieder einer falschen Auslegung der Pharisäer widersprochen und diese korrigiert. Und wir haben vorhin gesehen, dass 3. Mose 19, Vers 17 und 18, sie beinhalten bereits, unsere Feinde zu lieben. Und damit sehen wir, wie Jesus mit dieser Aussage, liebt eure Feinde, hat Jesus wieder ein Gesetz korrekt ausgelegt. Jesus hat damit wieder gezeigt, ich nehme mein Gesetz genau so, wie ich es schreiben lassen habe. Ich mache keine Abstriche davon. Ich nehme die Grammatik, die Wörter und jedes Strichlein ernst im Gesetz und ich lege es richtig aus, im Gegensatz zu euch Pharisäer. Ich möchte uns ein weiteres, ganz praktisches Beispiel aus dem Alten Testament zeigen, woran wir sehr anschaulich sehen, dass Gott die Feindesliebe schon damals von den Israeliten erwartet hat. Ich lese dazu einmal 5. Mose 22, ab Vers 1. 5. Mose 22, ab Vers 1. Da steht, du sollst nicht zusehen, wie das Rind oder Schaf deines Bruders irre geht. Und du sollst dich ihnen nicht entziehen, sondern du sollst sie deinem Bruder unbedingt wieder zurückbringen. Wenn aber dein Bruder nicht in deiner Nähe wohnt und du ihn nicht kennst, so sollst du sie in dein Haus aufnehmen, und dass sie bei dir seien, bis dein Bruder sie sucht, und dann sollst du sie ihm zurückgeben. Ebenso sollst du es auch mit seinem Esel machen, und so sollst du es mit seinem Gewand machen, so sollst du es mit allem Verlorenen machen, das dein Bruder verliert und das du findest. Du kannst dich ihm nicht entziehen, du sollst nicht zusehen, wie der Esel deines Bruders oder sein Rind auf dem Weg fallen, und du sollst dich ihnen nicht entziehen, sondern du sollst ihnen unbedingt aufhelfen. Ja, also hier hat Mose von dem Rind oder von dem Schaf deines Bruders gesprochen. Und jetzt könnt ihr einmal weiter aufschlagen, 2. Mose 23. 2. Mose 23, ab Vers 4. Da steht, wenn du das Rind deines Feindes oder seinen Esel antriffst, der sich verlaufen hat, so sollst du ihm denselben auf jeden Fall wiederbringen. Siehst du den Esel deines Feindes unter seiner Last erliegen, könntest du es unterlassen, ihm zu helfen? Du sollst ihm samt jenem unbedingt aufhelfen. Hier spricht Jesus von dem Rind oder von dem Esel des Feindes. Und Jesus sagt mit diesem Text, dass du am Esel und am Rind deines Feindes genauso handeln sollst wie am Rind oder am Esel deines Freundes. Und damit sollst du den Feind genauso behandeln wie deinen Freund. Du sollst ihm die gleiche Barmherzigkeit erweisen wie deinem Freund. Gott hat bereits also im Alten Testament geboten, unseren Feinden Barmherzigkeit zu erweisen. Das sind keine neuen Lehren, die Jesus hier im Neuen Testament bringt. Das war bereits im Alten Testament Gottes Maßstab. Und damit haben wir jetzt gesehen, was dieses Gebot in 3. Mose 19 bedeutet. Und wir haben gesehen, wie Jesus dieses Gebot korrekt auslegt. Wir haben gesehen, wie die Pharisäer dieses Gebot verdreht haben. Und weiter in den folgenden Versen ab Vers 45 wird Jesus uns jetzt begründen, warum auch wir, warum die Menschen damals und warum wir das genauso tun sollen. Und wir werden sehen, warum das wirklich Sinn macht, unseren Feind Gutes zu tun. Ein Menschen zu hassen, der mich hasst, das ist eine ganz natürliche, eine ganz intuitive, eine ganz menschliche Reaktion. Wir empfinden automatisch Hass gegen jemanden, der uns etwas Böses tut, weil unsere Natur, weil unser Fleisch in unserem Herzen das so hervorbringt. Wenn euch Kindern jemand das Spielzeug wegnimmt, dann fängt automatisch Streit an. Dann ist automatisch Geschrei da, dann wird automatisch gesagt, meins, gib her, sofort. Aber Jesus zeigt uns jetzt, dass Gott selber ganz, ganz anders ist. Gott ist nicht so wie wir Menschen. Und Jesus zeigt uns das jetzt im Vers 44 und 45. Da lesen wir, ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr euch als Söhne eures Vaters erweist, der in den Himmeln ist. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Wenn wir in diese Welt schauen, dann sehen wir Ungerechtigkeit, wir sehen Gottlosigkeit, wir sehen Sünde, wir sehen Unmoral, wir sehen, wie Menschen Gott ablehnen, wir sehen, wie Menschen Gott leugnen, wir sehen, wie Menschen Gott wegerklären. Sie glauben noch nicht einmal, dass es Gott gibt. Der Großteil der Menschen, sie leben in Rebellion gegen Gott, sie sind die Feinde Gottes. Und wenn wir uns das alles einmal vor Augen halten, dann müssen wir uns fragen, wie kann Gott in seinem gerechten Wesen das alles bitte ertragen? Und bitte über so eine lange Zeit. Gott schenkt den Menschen 70, 80, 90 Jahre Lebenszeit, er gibt ihnen damit Raum zur Buße, aber sie füllen dieses Leben nur mit Rebellion gegen ihn. Und Gott gibt ihnen Tag für Tag ihr Frühstück, ihr Mittagessen, ihr Abendbrot. Er lässt die Sonne über sie aufgehen, sie erfreuen sich an der Sonne, sie erfreuen sich an der Schöpfung Gottes. Und wir müssen uns fragen, wie kann Gott das aushalten? Wie kann er diesen Widerspruch der Menschen gegen ihn ertragen? Bei Menschen, die so provokativ gegen ihn rebellieren. Und diese Tatsache, sie zeigt uns, wie langmütig, wie geduldig und wie freundlich Gott in seinem Wesen ist mit Menschen, die ihn hassen, mit seinen Feinden. Und Jesus sagt uns hier im Vers 45, dass wenn du dich als ein Sohn Gottes oder als ein Kind Gottes erweisen möchtest, dann musst du genauso sein wie dein Vater im Himmel. Unseren Feinden, an denen, die uns hassen, sollen wir diese Langmut und diese Güte Gottes erweisen, die Gott an so vielen Millionen Menschen erweist, die ihn hassen. Jesus sagt weiter ab Vers 46, denn wenn ihr etwas Liebes tut denen, die euch stets lieben, welchen Lohn habt ihr? Tun nicht auch die Zolleinnehmer dasselbe? Und wenn ihr nun eure Brüder grüßt, was tut ihr Überragendes? Tun nicht auch die Heiden dasselbe? Die Pharisäer haben gemeint, mein Nächster, das sind nur die Leute, mit denen ich gut stehe. Das sind meine Freunde, meine Kumpels. Diese Menschen, die liebe ich und diesen Menschen tue ich Gutes. Und Jesus sagt jetzt mit diesen Worten, herzlichen Glückwunsch, lieber Pharisäer, du bist schon mal genauso gut wie der Abschaum der Gesellschaft. Die können das nämlich auch. Zolleinnehmer, das war unterste Schublade. Das waren die verachtetsten Menschen bei den Pharisäern. Und Jesus sagt, du bist genauso gut oder besser gesagt genauso schlecht wie dieser Pharisäer. Sie handeln nach dem Prinzip Auge um Auge, Zahn um Zahn, wie du mir, so ich dir. Eine Hand wäscht die andere. Tust du mir Gutes, tue ich dir auch Gutes. Tust du mir aber Böses, tue ich dir auch Böses. Aber Jesus sagt hier, wenn wir so handeln, dann sind wir nicht besser als die gottlosen Menschen dieser Welt. Die machen das genauso. Jesus hat mit diesem Abschnitt immer wieder gesagt, ihr habt gehört, dass zu euch gesagt wurde, ich aber sage euch. Und damit hat Jesus immer wieder den menschlichen Prinzipien, die Prinzipien seines Reiches gegenübergestellt. In der Königsherrschaft Jesu, da leben Menschen, die anders sind als diese Welt. Unterscheidest du dich von dieser Welt? Bist du anders als die Menschen in dieser Welt? Seinen Feind zu hassen, wie die Welt ihre Feinde hasst, das ist gar nichts Besonderes. Damit bist du der Welt gleich. Aber seinen Feind zu lieben und seinen Feind Gutes zu tun, das ist etwas Besonderes. Damit unterscheidet dich etwas von dieser Welt. Habe doch den Mut, einmal anders zu sein als die meisten Leute um dich her. Sei ein lebendiger Fisch und schwimme gegen den Strom. Gegen den Strom schwimmen, Kinder, das heißt anders zu sein als die anderen. Es bedeutet, wenn jemand dich in der Schule beleidigt, dann betest du abends für deine Mitschüler oder deine Mitschülerin. Und wenn am nächsten Morgen dein Mitschüler oder deine Mitschülerin kein Frühstück mit hat, dann teilst du dein Frühstück mit dieser Person, die dich beleidigt hat. Und dann bist du anders als alle anderen Kinder in der Schule. Dann bist du ein lebendiger Fisch, dann schwimmst du gegen den Strom, dann hast du Mut, anders zu sein als all die anderen. Jesus animiert uns mit diesen Versen dazu, darüber nachzudenken, wie Gott ist und sein Wesen nachzuahmen. Jesus hat am Kreuz für seine Mörder gebetet. Gott erweist Barmherzigkeit an seinen Feinden. Und jetzt denken sich vielleicht einige, ja, so richtig böse Feinde, die habe ich gar nicht wirklich. Mich will ja keiner ermorden, so wie Charlie Kirk oder so. Aber das Gebot hier in 3. Mose 19, das spricht von deinem Bruder und von deinem Nächsten. Also von jemandem, mit dem du in Beziehung stehst, nicht irgendwie ein Externer weit weg, mit dem du nur selten zu tun hast. Es können Eltern sein, es können Kinder sein, leibliche Geschwister oder Geschwister in der Gemeinde. Wisst ihr, wir lesen schon in den ersten Seiten der Bibel, dass die engsten Beziehungen die schwierigsten Beziehungen sind. Kain ermordet seinen Bruder. Jakob und Esau zerstreiten sich. Und zwar so heftig, dass sich ihre Wege trennen müssen. Hinterher wird Laban, der Onkel Jakobs, von ihm überlistet. Und sie streiten sich quasi um ihren Besitz. Das waren die engsten verwandtschaftlichen Beziehungen, die kaputt waren, wo Menschen auseinandergegangen sind, weil sie sich gehasst haben. Es sind die familiären oder verwandtschaftlichen Verhältnisse, die so viel Hass und Feindschaft und Bitterkeit hervorbringen. auch wenn wir es vielleicht nicht wagen würden, unseren Bruder als unseren Feind zu bezeichnen. Und wir sprechen dann heute manchmal ganz modern von so toxischen Beziehungen, destruktive Beziehungen. Der schadet mich, das ist giftig für mich. Und die Welt rät dir, distanzier dich von diesem Menschen, streich den aus deiner Kontaktliste. Verbanne ihn aus deinem Leben, der ist schädlich für dich. Das ist ein Ausdruck von Feindschaft. Das ist ein Ausdruck von Hass. Das ist der absolute Kontrast zu dem, was Gott von uns erwartet. Lass mich bitte bei diesem Gedanken dieses Gebot aus 3. Mose noch einmal lesen. Du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen. Du sollst deinen Nächsten ernstlich zurechtweisen, damit du nicht seinetwegen Schuld trägst. Du sollst dich nicht rächen und den Kindern deines Volkes nichts nachtragen. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr, sagt Gott dazu. Das ist mein Charakter, sagt Gott damit. So bin ich und du sollst auch so sein. Diese Verse, sie sprechen in die engsten Beziehungen unseres Lebens hinein, die so herausfordernd sind, in denen wir so verletzlich und so nachtragend sind. Aber genau diese Menschen sind dein Nächster. Das sind deine Nächsten, die du lieben sollst wie dich selbst. Du sollst deinen Bruder nicht hassen und ihm nichts nachtragen. Das heißt, du sollst deinen Arbeitskollegen, deinen Schulkameraden, deinen Vater, deine Schwiegermutter, deinen Ehemann, deine Ehefrau, deine Tochter, deinen Sohn, deine Geschwister in der Gemeinde nicht hassen und ihnen nichts nachtragen. Du sollst sie lieben wie dich selbst. Du sollst ihnen Gutes tun. Du sollst für sie beten. Du sollst sie zurechtweisen, wenn sie dir Böses getan haben. Das bedeutet, anders zu sein als der Heide und Zöllner. Wenn du das nicht tust, bist du nicht besser als ein Heide und ein Zöllner. Jesus hat in Vers 46 die Frage gestellt, wenn ihr etwas Liebes tut denen, die euch stets lieben, welchen Lohn habt ihr davon? Was ist die Antwort auf diese Frage? Du hast gar keinen Lohn, wenn du es genauso machst wie die Welt. Du wirst vor Gott keinen Lohn haben, wenn du nur denen Gutes tust, die dir Gutes tun. Du handelst menschlich, du verhältst dich wie ein Ungläubiger. Du bist nicht besser als sie. Als Sohn oder Tochter deines Vaters im Himmel erwartet Gott von dir, nicht menschlich, sondern göttlich zu handeln. Damit kommen wir zum letzten Vers, zu Vers 48. Ihr sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Seine Feinde zu lieben, das offenbart Vollkommenheit, göttliche Vollkommenheit. Denen Gutes zu tun, die mir Gutes tun, denen Gutes zu tun, die mir nichts Gutes tun, das ist göttliche Exzellenz. Damit erweist du dich als ein Kind deines Vaters im Himmel. Und deswegen frag dich bitte, unterscheidest du dich in diesem Punkt von dieser Welt? Erweist du dich als ein Sohn, als eine Tochter deines Vaters im Himmel? Erweist du dich als ein Bürger der Königsherrschaft Jesu Christi, indem du deine Feinde liebst? Ich komme damit zum Schluss dieser Predigt und auch zum Schluss dieser Gedankeneinheit hier in der Bergpredigt. Jesus hat einzelne Gesetze ausgelegt. Jesus hat das Volk, welches er belehrt hat, mit diesen Worten vor das vollkommene Gesetz gestellt. Und ich glaube, dass von den Herausforderungen her ist dieses letzte Gebot bewusst das vielleicht schwierigste, das Herausforderndste. Und Jesus stellt es an den Schluss, um am Schluss zu sagen, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater vollkommen ist. Jesus hat also mit diesen Worten das Volk vor das vollkommene Gesetz Gottes gestellt. Er hat zu den Menschen gesprochen, die meinten, sie seien errettet. Aber indem Jesus ihnen den wahren Anspruch des Gesetzes, das vollkommene Gesetz bringt unsere Unvollkommenheit ans Licht. Und so muss auch dieses Gebot heute, deine Feinde zu lieben, es muss dir heute deine Unvollkommenheit und deine Sünde zeigen, damit dir bewusst wird, dass du Erlösung brauchst. Du brauchst Jesus Christus, der das Gesetz für dich vollkommen erfüllt hat und dessen vollkommene Gerechtigkeit für dich gilt, wenn du an ihn glaubst. Und wir als Gläubige, wir dürfen heute lernen, was es bedeutet, als Söhne, als Töchter Gottes zu leben. Wir dürfen lernen, dieses gütige und dieses liebevolle Wesen unseres Vaters im Himmel wiederzuspiegeln, indem wir unsere Feinde lieben, so wie Jesus seine Feinde geliebt hat, um dadurch ein Abglanz seiner Herrlichkeit und seines Wesens zu sein. Amen.